Euch allen einen guten Morgen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist in Jerusalem eingezogen, damals vor bald 2000 Jahren, als König, und sie haben dir zugejubelt. Wir möchten dich bitten, dass du, König Jesus, jetzt auch heute Morgen zu uns kommst und uns ganz persönlich begegnest an diesem Morgen. Wir möchten dir danken, dass du unser Gott bist und dass wir mit dir rechnen können. Amen. Jesus zieht als König in Jerusalem ein. Ist euch schon mal aufgefallen? Das passt eigentlich gar nicht so ganz in die Handlung. Das passt gar nicht ganz in das Drama, das sich hier abspielt. Ich habe früher in der Schulzeit Dramen genossen. Ihr auch mehr oder weniger genossen? Manche mögen sie, manche weniger, Schiller und so weiter. Und was ich beim Drama am liebsten hatte, das war das sogenannte retardierende Moment. Retardierende Moment. Schlimmer Ausdruck, ich weiß. Aber es ist etwas sehr Schönes. Es verzögert das Drama wirklich. Das Drama scheint noch einmal gut auszugehen. Das habe ich immer am meisten gemocht beim Drama. Denn wenn es schlecht ausgeht, das mag ich überhaupt nicht. Hier haben wir ein retardierendes Moment. Es scheint noch einmal gut auszugehen. Jesus hat angekündigt, wir ziehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Und dort werde ich ausgeliefert werden an die Menschen. Und sie werden mich nicht nur plagen und verurteilen, sie werden mich töten. Sieht gar nicht gut aus. Und jetzt zieht Jesus an sich ganz bescheiden in seine Stadt Jerusalem ein und sie jubeln ihm zu wie einem König. Es scheint doch noch einmal gut auszugehen. Hier ist das, was in Sacharja 9, Vers 9 steht. Und das ist unser Predigttext heute. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft, er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Schauen wir uns diesen Einzug Jesu in Jerusalem an. Miteinander. Nach der Version in Markus, die Eberhard Schulz eben gelesen hat. Da kommen sie in die Nähe von Jerusalem und Jesus sagt zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird, warum tut ihr das, so sprecht, der Herr braucht ihn und er sendet ihn bald wieder zurück. An der Stelle habe ich mich erst mal gewundert. Jesus weiß, was ihn erwartet. Er macht eine bestimmte Handlung, gibt sich als König zu erkennen. Sie werden jubeln, es wird sich alles um ihn drehen. Er wird die Ehre bekommen, die ihm zusteht. Und bald danach aber wird er, wie er es angekündigt hat, gekreuzigt werden. Was wäre in mir vorgegangen an seiner Stelle? Was hätte ich mich gekümmert? Was er tut, und das ist mein erster Punkt heute Morgen, er gebraucht seine Jünger, um seinen Einzug in Jerusalem vorzubereiten. Er bleibt nicht bei sich stehen, sondern schaut auch noch hier auf diese sicherlich nicht sehr heldenhaften Menschen. Wir haben sie ja erlebt, als Jesus angekündigt hat, jetzt geht's nach Jerusalem, da werde ich sterben. Das sagt der Petrus auf gar keinen Fall. Das kann nicht sein. Und ein Jünger sagt, okay, dann gehen wir eben mit, um mit ihm dort zu sterben. Und Jesus steht wirklich über dieser Sache und gebraucht seine Jünger, damit sie diesen Esel holen. Ganz, ganz typisch für ihn, Jesus gebraucht Menschen, um sein Reich zu bauen. Das ist bis heute so. So wie er sich damals auf der Erde nicht das Recht genommen hat, seine Sache einfach durchzuführen, so macht er es auch heute nicht, sondern er gebraucht uns, oft schwache Menschen. Hier ist es eher eine Kleinigkeit. Esel besorgen. Ich muss euch sagen, mir wäre es unangenehm gewesen. Denn Jesus war nicht nur gut angesehen in diesem Land und in dieser Stadt. Und dann geh mal hin und sag, ja, gib den Esel auf Vertrauen. Nein, eigentlich eine Kleinigkeit. Aber ich staune oft, was Gott uns heute alles bei Reich Gottes anvertraut. Er weiß doch, wie wir sind, welche Fähigkeiten wir haben und nicht haben, welche Kräfte wir haben und nicht haben, welches geistliche Leben wir haben und manchmal fehlt es auch. Und doch gebraucht Jesus uns heute, um sein Reich zu bauen. Auf den ersten Blick passt das nicht zueinander. So empfinde ich das bei mir. Reich Gottes bauen. Und auf der anderen Seite ist es die Entscheidung Jesu gewesen und das führt er bis heute durch. Und meine Lieben, das adelt uns, das zeichnet uns aus. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Das ist die eine Seite. Ich werde immer wieder bei mir selbst darauf hingewiesen, dass ich mir darauf aber nichts einbilden kann. Ich verstehe Jesus oft nicht, warum er gerade mich gebrauchen will, aber er will es tun. Jemand hat mal sehr, sehr treffend gesagt, es steht nur ein einziges Mal in der Bibel, dass Jesus jemanden braucht. Und das war ein Esel. Sollte einem auch nachdenklich stimmen. Man nimmt sich dann auch nicht ganz so wichtig. Ein zweiter Punkt, der Herr kennt die Zukunft. Da heißt es ab Vers 4, sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die dort standen, sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen es zu. Das hatte er ihnen genau angekündigt. Ihr geht dahin, ihr werdet einen Esel finden, sie werden ihn euch geben. Oft steigt Jesus ja ganz, ganz tief herab während seines Erdenlebens. Er verzichtet auf manche seiner göttlichen Attribute. Und hier sehen wir aber, dass er keineswegs auf alles verzichtet. Auch hier, und das ist nicht die einzige Stelle, kennt Jesus die Zukunft im Voraus. Er weiß, was jetzt in seinem Leben sich gleich ereignen wird. Er weiß, was sich in der nächsten Zukunft ereignen wird. Er weiß auch, was mit dieser Stadt Jerusalem, die ihm gerade zujubelt, passieren wird. Wenige Kapitel weiter, in Kapitel 13 heißt es im Markus-Evangelium, dass Jesus von seinen Jüngern darauf hingewiesen wird, schau dir diese prachtvollen Steine an. Was für ein Gebäude, dieser Tempel. Und Jesus kündigt an, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Kein Stein auf dem anderen. Und genau das ist dann im Jahr 70 nach Christus, 40 Jahre später, eingetroffen. Die Römer unter dem späteren Kaiser Titus, die den Tempel zerstört haben, haben wirklich ganz abgeräumt. Die blieben nicht beim Tempel halten. Die haben auch noch gleich ungefähr die Hälfte, gut die Hälfte, dieser großen Mauern runtergeworfen. Wenn ihr mal in Jerusalem seid, schaut neben der Klagemauer, an, wie diese Riesensteine, manche um die 100 Tonnen, unten eingeschlagen sind. Und die Kanalisation, das waren so dicke Platten an der Kanalisation, durchschlagen haben. Kein Stein auf dem anderen bleiben. Das lässt sich heute so gut archäologisch auch zeigen. Jesus kennt alles im Voraus. Ich mag ganz besonders Psalm 139, den Vers 16. Deine Augen sahen, wie ich entstand. In deinem Buch war alles schon verzeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Jeden Tag deines und meines Lebens waren bei Gott, waren bei Jesus schon da, bevor ich überhaupt auf dieser Welt war. Fassen kann ich das nicht, aber es ist mir ein großer Trost und eine große Sicherheit. Gott hat das alles im Blick. Gott hat das alles auch im Griff. Ihm entgleitet nichts. Und es wird für ihn nichts überraschend kommen. Er ist Herrscher über alles. Für mich ist das ganz besonders auch in schweren Tagen immer wieder ein Trost gewesen und ist es weiterhin. Dieser Gott kennt jeden meiner Tage im Voraus. Das war für mich vor allem dann ein Trost, wenn ich ihn nicht mehr verstanden habe. Gab Situationen, gerade auch in meinem Dienst, wo ich dachte, dass das kann nicht sein. Da gibst du Jesus dein ganzes Leben. Du willst ihm dienen mit all deiner Liebe, mit all deiner Kraft, die er dir gibt. Und es läuft so völlig anders, als es menschlich gesehen doch gut wäre. Ich bin froh, dass Gott uns auch an diesem Punkt seine Souveränität zeigt. Wir hatten eben den Punkt, der Herr braucht ihn. Ja, der Herr gebraucht uns, aber manche seiner Wege, die versteht nur er. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere rissen auf den Feldern Zweige von den Büschen ab und streuten sie auf den Weg. Da bereiten sie so richtig einen Empfang. Ich habe das noch nie erlebt, dass Kleider auf den Weg gelegt werden, dass jemand mit dem Esel drüber reiten kann. Und dass Zweige ausgebreitet werden. Ich weiß nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt. Aber das war die Art, ihn zu ehren. Da ist schon mal ein König gewesen im Alten Testament, im 2. Königsbuch, im 9. Kapitel. Jehu. War kein ganz leichter Charakter, der Jehu. Aber bei ihm heißt es, sogleich nahmen alle ihre Kleider, legten sie ihm zu Füßen auf die bloßen Stufen, stießen in das Horn und riefen, Jehu ist König. Das ist genau das, was sie mit Jesus hier machen. Jesus ist König. Aber das ist doch ein kleines Problem, oder? Besetzt durch die Römer. Kein jüdischer König in Sicht und sie feiern ihn als König. Wir erfahren nicht, was das für die Römer bedeutet hat. Aber mag die Situation noch so hoffnungslos sein für einen König Jesus hier in Jerusalem vor bald 2000 Jahren. Sie erkennen, er ist wirklich König und ihn feiern wir. Ihn begrüßen wir, wie es sich einem König gebührt. Es hieß eben in Sacharja 9, er ist demütig und reitet auf einem Esel. Kennt ihr einen König, der das schon mal gemacht hat? Salomo. Ich denke jetzt an Salomo in dem Moment. Da heißt es von ihm im ersten Königbuch, nehmt das Gefolge eures Herrn mit euch, das sagt der David, setzt meinen Sohn Salomo auf mein eigenes Maultier und führt ihn zur Quelle Gichon hinab. Dort sollen ihn der Priester Zadok und der Prophet Nathan zum König von Israel salben und ihr sollt in das Horn stoßen und rufen, es lebe König Salomo. Dann zieht mit ihm herauf. Er soll kommen, sich auf meinen Thron setzen und König werden an meiner Stelle, denn ich habe ihn zum Fürsten von Israel und Juda bestimmt. Salomo, und das aus ziemlich der gleichen Richtung kommend, ist auf einem Maultier, auf einem Esel nach Jerusalem hineingeritten und wurde genau so als König begrüßt. Was ist an diesem Salomo so besonders? Warum erwähne ich den? Es ist einmal auch diese bescheidene Art, die der Salomo zumindest hier am Anfang seines Königtums gehabt hat. Wird hier ja in Sacharja 9 auch gesagt, demütig. Auf der anderen Seite hat dieser Salomo eine ganz, ganz wunderbare Verheißung. Ich gehe nochmal ins Alte Testament, ins 2. Samuel-Buch, ins 7. Kapitel, 2. Samuel 7, Vers 12. Vers 11 bereits. Da spricht Gott zu David. Der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Der David will doch dem Herrn ein Haus bauen, den Tempel. Und jetzt dreht Gott das genau um. Ich will dir ein Haus bauen. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Da ist der Salomo ein Vorläufer für den König Jesus. Der fehlbare Salomo für den nicht fehlbaren König. Das ist die eine Sache, Erfüllung von Prophetie. In dieser Davidslinie kommt der König Jesus auf einem Esel reitend. Wenn Jesus wiederkommt, auch auf einem Esel? Was haben wir da? Eine Wolke und noch eine andere Stelle. Ein weißes Pferd. Ein weißes Pferd. Da ist nicht mehr der demütige, sagen wir es anders, der sich selbst demütigende König und Herrscher, der kommt, sondern da ist es der, der zum Gericht kommt. Dann sah, es heißt in Offenbarung 19, dann sah ich den Himmel offen und siehe, da war ein weißes Pferd und der, der auf ihm saß, heißt der Treue und Wahrhaftige, gerecht richtet er und führt er Krieg. Da wird Jesus zum Gericht kommen. Ob da auch Jubel sein wird? Wenn der König Jesus auf dem weißen Pferd kommt, eigentlich hätten seine Kinder da großen Grund zum Jubeln. Aber ich glaube, das wird so groß sein, dass einem eher der Mund offen stehen wird. Vielleicht wird man zittern. Auf alle Fälle wird man die ganze Größe Gottes begreifen, bei dem, was da geschieht. Nicht mehr auf einem Esel, sondern auf einem weißen Pferd. Vers 9. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Wie umstritten war Jesus? Eigentlich müsste man, bevor man diesen Text miteinander anschaut, das Johannesevangelium durchgehen. Die ersten 12 Kapitel, wo es immer wieder darum geht, wer bist du? Was machst du selber aus dir? Du machst dich zu Gott und sie wollen ihn steinigen. Was für einen Anspruch erhebst du, Jesus von Nazareth? Kommst du wirklich im Namen Gottes? Hat dich wirklich Gott gesandt? Du treibst die Dämonen mit dem Obersten der Dämonen aus. Du kommst eigentlich vom Satan. Du bist verrückt. Und ich glaube, ich habe noch eine Auswahl von dem getroffen, was das so alles war bei der Frage, wer ist Jesus? Und jetzt kommt, er kommt im Namen des Herrn. Hier haben sie das erkannt, was in Psalm 118 steht. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Ach Herr, bring doch Hilfe. Ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn her. In Psalm 118 kommen auch genau diese Zweige vor, die sie auf den Boden legen. Solcher Grund zur Freude, wenn Jesus kommt. Ich möchte euch fragen, hat jeder sich heute Morgen schon von Herzen gefreut und gejubelt, dass dieser König Jesus nicht nur vor 2000 Jahren nach Jerusalem gekommen ist und man ihm zugejubelt hat, sondern dass Jesus heute Morgen zu dir und mir kommen wollte, zu jedem persönlich. Ich hoffe, ihr habt euch einfach riesig gefreut auf diesen Tag mit Jesus. Und das ist eben nicht nur der Freund Jesus oder der Bruder Jesus oder der Lehrer Jesus oder der Retter Jesus, sondern es ist der König, der heute Morgen zu jedem von uns, ja, hoffentlich gekommen ist. Ich möchte, das wurde mir bewusst, mehr in der Gegenwart auch des Königs leben. Jeden Tag in meinem Alltag. Man kann hier lernen, dass den König begrüßen mit Jubel zu tun hat. Mich drohten heute Morgen eher einige Sorgen, sehr klein zu halten und vom Jubeln wegzubringen. Ich möchte hin zum König Jesus, gleich morgens, dem zuzujubeln ist. Und dieser König Jesus, der hier so demütig auf einem Esel geritten kommt, der möchte wie jeder König regieren. Regieren. Herrschen. In meinem Leben, in eurem Leben. Beim Begrüßen des Königs jeden Morgen gehört auch dazu, ihm diesen Tag zu geben, sei du Herr und König in meinem Leben, durch meinen Alltag heute hindurch, mit allem, was mir begegnen wird. Herr, das steht dir zu. Und wenn du regierst, dann wird dieser Tag gut. Und dann wird mein Leben gut. Wir haben die Wahl, wer unseren Alltag beherrscht, prägt. Ich habe eben von Sorgen geredet. Manchmal sind es die Anforderungen, die zu Überforderungen werden. Manchmal ist es die Traurigkeit bis hin zur Depression, die unser Leben beherrscht. Manchmal kann es auch die Sünde sein. Manchmal es ist Ablenkung, dass du überall bist, nur nicht da bei etwas, was wirklich zählt. Ich möchte Jesus ganz neu in mein Leben einladen als den König. Schließen wir mit dem Hosianna. Hosianna, Herr, hilf doch, rette doch, heißt dieses Hosianna. So wie es in Psalm 118 auch heißt, ach Herr, bring doch Hilfe. Ich brauche deine Hilfe so sehr. Herr, ich bin so hilfsbedürftig. Wie sehr sind Menschen hilfsbedürftig? Das merkt man ganz deutlich, wenn man Gott begegnet. Ohne Jesus ist oft vieles so dunkel, alles so dunkel und hoffnungslos, traurig. Und dann heißt es, dass er der Gott allen Trostes ist. Und dann heißt es, dass bei ihm keine Finsternis ist und dass die Finsternis weichen muss. Ohne Jesus erdrückt mich mein Schuldenberg. Bei Jesus wird diese Last abgenommen. Da ist Vergebung. Ohne Jesus geht nichts. Keine Lebensverbesserung, kein Halten von Gottes Geboten. Und mit ihm ganz neue Möglichkeiten. Meine Lieben, ohne Jesus bin ich von diesem Missionsbefehl erdrückt. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen, allen Kreaturen. Wie soll ich das tragen? Und mit Jesus bei der Ausführung dieses großen Auftrages ist mir zugesagt, was auch am Anfang des Missionsbefehls steht. Mir ist gegeben alle Gewalt. Ihm ist alle Gewalt gegeben. Er gebraucht schwache Menschen und gibt Segen. Ohne Jesus kommt kein Mensch zum Glauben. Die letzten beiden Tage war Büchertischeinsatz hier in Bonn. Meine Frau und Mitarbeiter waren wieder einmal auf der Straße. Und so schön dieser Einsatz war, man fühlt sich auch irgendwo hilflos. Man würde die Leute manchmal gerne schütteln, das ist zumindest mein Naturell. Und sie wachen nicht auf. Und viele von uns haben erlebt, wie es ist, Jesus zu begegnen, das erste Mal, wenn er das Herz auftut und man erkennt, das ist mein Herr und Heiland und König. Ohne Jesus gibt es kein Reich Gottes auf Erden, aber mit ihm und durch ihn breitet sich dieses Reich mehr und mehr aus. Amen. Ich möchte gerne mit euch Gebetsgemeinschaft haben und bitte euch dazu nach Möglichkeit aufzustehen.